und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Verdauungscouch, eurem Podcast für fachlich fundierte Diskussionen von Themen rund um Magen und Darm, direkt aus unserer gastroenterologischen Praxis und das alles in leicht verdaulich. Nun, macht es euch gemütlich und lasst uns gemeinsam in die faszinierende Welt des heutigen Themas eintauchen. Heute diskutieren für euch Martin Storr aus München,
Achmed Mardisch aus Hannover
und Jochen Labenz aus Siegen.
Und in der heutigen Folge geht es weiterhin um Sodbrennen wie in der ganzen Staffel oder um die Speiseröhre wie in der ganzen Staffel. Und wir haben uns als Thema vorgenommen die Frage, gibt es Alternativen zu einer Therapie mit einem Protonenpumpeninhibitor, also einem PPI? Der PPI ist das übliche Medikament, das man bei Sodbrennen oder anderen Erkrankungen, die säureassoziiert sind, gibt. Aber der PPI ist ein Präparat oder eine Wirkstoffgruppe, die viel in den Medien ist mit Risiken oder Nachteilen bei der Einnahme kurz- oder langfristig. Das heißt, es gibt viele Menschen, die das nicht haben wollen. Und es gibt natürlich auch viele Menschen, da haben wir schon drüber gesprochen, die es auch gar nicht brauchen. Aber die Frage, gibt es Alternativen zum PPI? Die ist ein häufiges Sprechstundenproblem. Achmed, bei deinen klassischen Sodbrennenpatienten, wie oft hast du denn die Frage, kann man die Beschwerden auch anders behandeln als mit dem Säureblocker?
Also das hat sich wirklich gewandelt in den letzten, ja, ich würde mal sagen 10 Jahren. Also davor waren wir natürlich mit dem Säureblocker unterwegs und das wurde nicht hinterfragt. Diese Sicherheitsdiskussion, Nebenwirkungsdiskussion mit entsprechenden Ängsten von Patienten haben dazu geführt, dass im Grunde genommen regelmäßig die Patienten nach Alternativen fragen. Vielleicht bei der Akuttherapie, also wenn man mal mit der Therapie startet, nicht so viele, aber in dem Moment, wo man dann vielleicht übergeht auf eine längerfristige Therapie, kommt die Frage eigentlich immer regelmäßig. Insofern sind wir dann auch gefordert, natürlich substanziell Antwort zu geben. Und substanziell heißt in der Medizin evidenzbasiert Antwort zu geben. Und da haben wir ja eine Grundlage geschaffen in unserer neuen Refluxleitlinie, die wir ja alle gemeinsam, waren wir ja beteiligt und haben im Grunde genommen den Weg bereitet, nicht weil wir das jetzt so gut finden und sagen, sondern weil die Evidenz da vorhanden ist, dass wir eben auch für den Säureblocker alternative Therapien zulassen. Also wir sagen, der Säureblocker ist zwar Therapie der Wahl, aber andere Medikamente dürfen auch und können und sollen auch zum Einsatz kommen. Warum? Weil bei der Große, und das haben wir ja in einer der vorherigen Folge auch nochmal sehr betont, das alleinige Therapieziel bei den meisten Refluxpatienten ist die Symptomkontrolle. Und wie wir die erreichen, ist letztlich unabhängig von dem Präparat, was wir einsetzen. Und insofern alternative Therapien sind möglich und sollen auch insbesondere auch in einer längerfristigen Therapie auch beim Patienten zum Einsatz kommen. Jochen, habe ich was vergessen? Du warst ja federführend bei diesem Kapitel Therapie. Ist das letztlich die Begründung und welche Therapien setzt du dann ein, wenn die Patienten danach fragen?
Also das ist sicher mit einer Begründung, diese Sicherheitsdebatte, die geführt wird, aber nicht die alleinige. Also wenn man sich einmal die Wirksamkeit der Protonenpumpeninhibitoren anguckt, dann muss man sagen, dass es schon viele Patienten gibt, die weiterhin Beschwerden haben. Also die mit dem Protonenpumpenblocker alleine gar nicht zurechtkommen. Nach den Studien sind das 30-50% der Patienten. Und wenn man unter Patienten mal fragt, sind es sicherlich genauso viele, die Restsymptome haben. Und dann ist die Frage, ja, warum ist das denn eigentlich so? Und dann kommt man zu dem Schluss, dass der Protonenpumpenhemmer ja eigentlich am Reflux gar nichts ändert. Der hemmt die Säureproduktion nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, ich habe auch unter der Einnahme eines Protonenpumpeninhibitors weiterhin Reflux. Nur ist er nicht mehr ganz so sauer, wie er vorher war. Aber das erklärt durchaus, dass doch viele Patienten weiterhin Beschwerden haben, insbesondere wenn es richtige Rückflussbeschwerden sind bis in den Mund- oder Nasebereich oder die Atemwege, das kann man mit einem Protonenpumpeninhibitor gar nicht ändern. Und dann muss man natürlich zwangsläufig die Frage stellen, wie kann man denn letztendlich den Reflux behandeln, medikamentös? behandeln. Und das ist, glaube ich, das, was dann letztendlich auch zu anderen Therapieprinzipien führt. Martin, wenn du mit Patienten sprichst, die Restbeschwerden haben oder die Protonenpumpenblocker nicht nehmen wollen, wie erklärst du denen, dass du andere Präparate einsetzt und welche empfiehlst du zum Beispiel in einer solchen Situation, wenn jemand weiterhin Sodbrennen hat oder der Mageninhalt fließt zurück? Wie gehst du da genau vor?
Das ist ja eine spannende Diskussion, weil die Patienten ja tatsächlich nicht kapieren, dass man mit dem Säureblocker, oder sie wissen es ja auch nicht, dass man mit dem Säureblocker eigentlich erstmal nicht die Erkrankung behandelt, sondern wirklich nur das Symptom. Das heißt, wenn die Diskussion aufkommt, ich möchte was anderes oder ich brauche was anderes für Restbeschwerden oder ich brauche was anderes aus anderen Gründen, dann nehme ich mir gelegentlich die Zeit, dass ich tatsächlich erkläre, dass man bei der Refluxkrankheit, wenn man ursächlich behandeln müsste, eine Stufe weiter vorne ja eigentlich in der Refluxvermeidung wäre. Ja, dass man wirklich versucht, den Reflux gar nicht erst nach oben fließen zu lassen. Ja, also nicht die Säure verhindert, sondern den Reflux verhindert. Wir wissen ja, der Reflux muss ja durch den unteren Speiseröhrenschließmuskel aus dem Magen zurück in die Speiseröhre fließen und dieser Schließmuskel ist im Prinzip eigentlich zu. Der hat keinen gigantisch hohen Druck, aber der hat einen Druck, der ausreicht, um zu verhindern, dass dauernd Mageninhalt in die Speiseröhre zurückfließt. Und wir haben das Wissen, dass dieser Schließmuskel, abgesehen vom Essen, wo er natürlich kurzfristig immer wieder aufgeht, um das Essen durchzulassen, auch in Ruhephasen immer wieder aufgeht, um Luft aus dem Magen nach oben steigen zu lassen. Und dieses Erschlaffen, das nennen wir transiente Sphinkterrelaxationen, die treten relativ häufig auf, aber die spüren wir natürlich nicht. Die könnte man theoretisch behandeln. Ja, ich kann sozusagen die Anzahl dieser Erschlaffungen reduzieren medikamentös. Dann ist man aber plötzlich in Wirkstoffen, wo man weiß, die haben eine gewisse Wirksamkeit, aber die haben dann richtig viel Nebenwirkungen. Manche Patienten haben tatsächlich aus dem Internet dann so Präparate wie Baclofen oder Gabapentin herausgefunden und haben den Wunsch, damit behandelt zu werden. Wenn ich ihnen erkläre, was das für Nebenwirkungen macht, dann haben sie den Wunsch plötzlich nicht mehr. Aber wenn der Mensch, der Betroffene, dann kapiert hat, dass eigentlich schöner wäre es, man verhindert den Reflux, dann habe ich ja noch eine Möglichkeit, dass ich sozusagen den Ventilmechanismus stärke. Und da gibt es ja tatsächlich Wirkstoffe wie die Alginate, die diesen Ventilmechanismus so ein bisschen stärken. Das nennt sich dann die Verhinderung des Rückflusses aus der Säuretasche. Ja, und die Säuretasche ist sozusagen etwas, was sich oben auf dem Magensaft unterhalb des Sphinkters bildet. Und diese Säuretasche hat jeder von uns. Aber wenn ich über Nacht ein Alginatpolster wie so einen Verschlusspflock mit einbringe, dann verhindere ich im Prinzip den Rückfluss von allem, ja, und das ist ein Mechanismus, der gerade für nächtlichen Reflux, aber auch für den täglichen Reflux gut geeignet ist. Das ist etwas, was ich sehr häufig bespreche, weil es die Menschen kapieren, warum man letzten Endes etwas nehmen kann, was nicht direkt an der Säure angreift. Und dann ist es natürlich so, dass Alginatprodukte meistens irgendwie etwas noch mit inkludiert haben, was Säure auch bindet. Und dann ist man plötzlich in einer dualen Wirksamkeit. Und das hören Patienten natürlich besonders gerne. Achmed, wie oft erklärst du denn den Mechanismus dieser Säuretasche und dieser duale Wirkmechanismus von zum Beispiel Alginatprodukten?
Eigentlich eher weniger, wenn ich ehrlich bin, weil man braucht ja schon ein bisschen Zeit, den Ärzten das zu erklären. Und insofern, also wenn ich dann interessierten Patienten habe, gar keine Frage, aber das übersteigt natürlich im Alltag so ein bisschen das Zeitlimit, was man hat oder das Zeitkontingent. Und es ist ja auch von der Verständigung dann natürlich auch sehr, sehr unterschiedlich. Also eher selten habe ich natürlich im Hinterkopf. Ich meine, die Alginate sind ja das eine. Ich glaube, was Patienten immer sehr gut verstehen, ist, dass wir sagen, okay, da ist ein Reflux, da ist Säure und diese Säure macht die Symptomatik, weil es natürlich an einem Ort ist, wo sie vielleicht in der Häufigkeit und Menge nicht hingehört und deswegen ist man ja refluxkrank. Und dann kann man natürlich Säurebinder wie die Antazida, wie das Hydrotalzid zum Beispiel, was wir ja auch sehr gerne einsetzen, dann natürlich sehr gut erklären. Also dass wir sagen, wir binden die Säure und das Gute, und das unterscheidet sie ja zu den Säureblockern, ist ja, dass Antazida, die Säure binden, ja sofort wirken. Also ein Patient nimmt es und nach etwa 3, 4, 5 Minuten sind die Symptome weg. Und das ist ja das, was wir eigentlich auch uns wünschen in der Therapie, insbesondere in der Bedarfstherapie. Also ein Patient bekommt die Beschwerden, nimmt eine Hydrotalzit und die Beschwerden sind weg. 3, 4, 5 Minuten und das hält dann auch in der Regel, und das gilt ja auch für die Alginate, bis zu 120 Minuten an. Also im Grunde genommen diesen Zeitkorridor, den wir brauchen. Es ist natürlich entscheidend, wie häufig ist die Bedarfstherapie notwendig. Ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn ein Patient irgendwie pro Tag 6-mal eine Hydrotalzit oder Alginat braucht, dann muss man sich was anderes überlegen, dann ist es nicht wirklich praktikabel. Aber 3-mal die Woche, 2-mal am Tag, das sind so die Dinge, die ja bei der überwiegenden Anzahl der Patienten dann auch ausreichend sind, ist dann eine gute Therapie, die wir dann durchführen. Und es gibt natürlich auch noch andere. Jochen, was gibt's denn noch? Das Feld ist ja groß geworden, ne?
Ja, das Feld ist groß geworden. Also ich finde diese Säurebindung direkt vor Ort, finde ich gut. Und das kann man insbesondere auch Patienten ganz gut erklären, die sagen, ja, ich brauche die Protonenpumpenhemmer, wenn ich Sodbrennen habe, dann nehme ich eine Tablette und dann ist das in 3 Minuten weg. Dann kann man nur sagen, der braucht den Protonenpumpenhemmer nicht. Der spült einfach nur seine Speiseröhre frei, denn die Wirkung der Protonenpumpenblocker setzt frühestens nach 1 Stunde ein. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Argument, was man Patienten erklären kann. Und ich finde, bei diesen lokal wirksamen Therapien hat man verschiedene Argumente. Es ist ja nicht nur die Säurebindung, sondern du hast auch Schleimhautschutz. Ja, das ist gut gezeigt worden. Das ist für die Heilerde beispielsweise gezeigt worden, die auch gut Säure bindet. Das ist für Alginate gezeigt worden. Das ist für Feigenkaktusextrakt gezeigt worden. Also eine Reihe von Substanzen machen einen Schleimhautschutz, und Schleimhautschutz, finde ich, ist irgendwie gut verständlich und wird von den Patienten auch sehr geschätzt. Also das kann man alles ganz gut erklären, und wenn man das erklärt und es dann in der Wirklichkeit auch funktioniert, und das zeigen ja die Studien zu diesen Präparaten, dass da eine ausgesprochen hohe Akzeptanz ist, wenn man sie einnimmt zur symptomatischen Behandlung von Refluxbeschwerden, dann ist das schon eine ganz gute Sache. Was mich so ein bisschen bei diesen lokalen oder alternativen Therapieverfahren stört, ist, dass wir bis heute keine Belege dafür haben, dass sie auch Schäden in der Speiseröhre erfolgreich behandeln können. Dafür gibt es keine Daten. Also wenn eine Refluxösophagitis ist, was ja so etwa 30% der Patienten haben, dann haben wir kein Wissen dazu, ob das wirkt oder nicht. Ich glaube schon, dass es wirkt, aber wir wissen das an dieser Stelle nicht so genau. Die meisten Patienten brauchen das auch nicht. Sie brauchen eine Symptombehandlung, und die kommen mit dieser Multikomponententherapie, die dann sofort wirkt, gut zurecht. Ich glaube, es sollte auch nochmal hervorgehoben werden, dass diese Präparate praktisch nebenwirkungsfrei sind, wenn sie nicht in ultrahohen Dosen genommen werden, weil sie dann auch vom Körper nicht aufgenommen werden oder nicht in relevantem Umfang aufgenommen werden, und dass sie auch zum Beispiel Dinge, die die Protonenpumpenhemmer machen, wie zum Beispiel Veränderung des Darmmikrobioms, im Regelfall nicht machen. Das ist ganz gut untersucht für die Heilerde beispielsweise, dass da nichts am Darmmikrobiom passiert. Also das sind so die Dinge, die ich mache, und ich höre mir das dann immer sehr genau an, was die Patienten schildern und welche Symptome bei ihnen im Vordergrund stellen und welche Erwartungen sie auch an eine solche Therapie haben. Und dann wähle ich aus diesen Präparaten, die da zur Verfügung stehen, aus, und meine Erfahrungen sind unterm Strich durchaus sehr gut. Das ist ja auch das, was oftmals mittlerweile in den Apotheken empfohlen wird, und das kann ich nur unterstützen. Ich bin froh, dass da nicht nur Protonenpumpenblocker over the counter gegeben werden, sondern eben auch diese anderen Präparate. Aber wir kommen da ja irgendwo auch an einen Punkt, was ihr sicherlich auch alle kennt. Martin, ich weiß nicht, wie häufig du das siehst. Da hast du Protonenpumpenblocker, die vielleicht nicht so toll wirksam waren oder vielleicht auch nicht vertragen werden. Du hast die anderen Präparate ausprobiert und irgendwie funktioniert das alles nicht. Was machst du denn dann?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja, weil dann führt der nächste Schritt eigentlich zurück zum Patienten, fragen, was eigentlich genau los ist. Weil an der Stelle gilt es zu hinterfragen, nehmen die Patienten die Präparate regelmäßig und richtig ein? Und da gibt es ja Kleinigkeiten zu beachten, das ist nicht übermäßig viel. Aber Säureblocker zum Beispiel sollte man auf nüchternen Magen nehmen. Und beim Säureblocker sollte man nicht erwarten, dass er kürzer als dem Zeitraum von einer Stunde wirkt, weil er es einfach so schnell nicht kann. Das muss man kurz hinterfragen, was das Nicht-Funktionieren ist. Und wenn hinterfragt ist und das tatsächlich nicht funktioniert, gibt es ja sozusagen zwei Dinge. Es funktioniert nicht, weil es nicht ausreicht. Manchmal braucht man tatsächlich den nächsten Schritt, zum Beispiel eine Operation, ja, sei es eine endoskopische Antirefluxoperation oder eine echte Operation. Den Schritt braucht es nicht sehr häufig, aber gelegentlich braucht es den Schritt. Oder die Frage, ist es denn wirklich jetzt die Säure alleine, die sozusagen zu den Beschwerden führt, oder ist es die Überlappung zum Nervensystem? Ja, und das Nervensystem kann sehr ähnliche Beschwerden machen. Dann nennen wir es funktionelles Sodbrennen. Das ist im Prinzip irgendwie eine Art Neuropathie der Speiseröhre. Es kann aber sozusagen auch zum hypersensitiven Ösophagus führen, wenn die Nervenzellen so ein bisschen überempfindlich werden. Das heißt, es fließt tatsächlich was zurück, aber im normalen Bereich. Aber die Menschen spüren es mehr, sind mehr belästigt. Also wenn man der Hypersensitivität zugeneigt ist. Und dann ist man doch, und das wissen wir aus der Literatur, sehr nahe an einer ganz anderen Wirkstoffgruppe, dann ist man an den Neuromodulatoren. Dann ist man an Medikamenten, die eigentlich die Nervenerregbarkeit, die Nervenleitgeschwindigkeit, die Nervenbahnen innerhalb der Darm-Hirn-Achse, und die habe ich von der Speiseröhre ins Gehirn eben auch behandelt. Das ist die Wirkstoffgruppe der Neuromodulatoren, und da gibt es sehr gute klinische Studiendaten, dass es dann Arzneimittel sind, die ich in solchen Situationen auch geben kann. Wie oft macht ihr denn das, Ahmed? Wie oft nimmst du Neuromodulatoren bei Refluxbeschwerden?
Selten. Wenn ich sie nehme, habe ich vorher eine gute Diagnostik gemacht, weil das ist vielleicht beim Reizmagen, Reizdarm machen wir natürlich auch Basisdiagnostik, aber gerade im Bereich der Speiseröhre haben wir ja die Möglichkeit, genau krankhaften Reflux wirklich auszuschließen und genau diese Überempfindlichkeit im Grunde genommen auch zu bestätigen mit einer 24-Stunden-Säure-Refluxmessung, die eben nicht nur Säure misst, sondern auch nicht saure Flüssigkeit wird gemessen. Und wenn ich da sehe, da gibt es überhaupt gar keinen Zusammenhang zu irgendwelchen Refluxepisoden. Es gibt auch keinen Zusammenhang, weil die Patienten, wenn sie das messen, oder wenn sie über 24 Stunden dieses Gerät haben, da gibt es so Knöpfe, die können dann gedrückt werden, wenn sie Beschwerden haben. Und wir korrelieren immer, Patient hat gedrückt, hat Beschwerden, und dann gucken wir, gab es da überhaupt einen Reflux oder nicht. Und diese Patienten mit dieser Überempfindlichkeit gegenüber vielleicht den normalen Refluxen kann ich herausarbeiten. Ich kann aber auch die Patienten herausarbeiten, die im Grunde genommen auf den Knopf drücken, Beschwerden haben, aber da war überhaupt gar kein Reflux. Also dieses klassische funktionelle Sodbrennen. Also das möchte ich schon durch die Diagnostik gerne herausarbeiten, bevor ich mich dann auf die Neuromodulatoren einlasse, obwohl wir sie natürlich einen Tick niederschwelliger beim Reizmagen-Reizdarm-Syndrom einsetzen, ja. Und das ist ja auch dein Favorite. Mein Favorite ist das Amitriptylin, weil man es in Tropfenform geben kann. Aber auch Serotonin-Wiederaufnahmehemmer wie das Duloxetin kann man machen. Aber es gibt da natürlich Erklärungsbedarf beim Patienten, wenn man es einsetzt. Also man muss dem Patienten erklären, warum das jetzt die richtige Therapie ist. Also diese ich nehme das, machst du sicherlich auch, die Überempfindlichkeit der Nerven als Ursache und Rationale für die Therapie. Also man muss es erklären, und es sind natürlich deutlich niedrigere Dosierungen, als wir es vielleicht für die antidepressive oder antipsychotische Therapie einsetzen. Also insofern, ja, es kommt zum Einsatz. Für mich dezidierte Diagnostik vorweg. Wichtig, bevor ich mal so einen Therapieversuch dann natürlich auch mache, aber insgesamt ist der Anteil der Patienten nicht so hoch.
Da will ich schon nochmal nachhaken.
Jetzt wird's ernst.
Genau, so einfach können wir es uns nicht machen, weil im Prinzip, wenn wir über klassisches Sodbrennen reden, da haben wir eine sehr hohe Bauchgefühl mit einer hohen Sicherheit, dass irgendwo Säurereflux eine Rolle spielt. Wenn das nicht funktioniert mit den Medikamenten, dann hast du dich in deiner Antwort gerade so gerettet in die Diagnostik hinein, aber wir wissen alle, die Diagnostik ist ja nicht flächendeckend da. Ich kann ja gar nicht so viele Patienten, die Schwierigkeiten mit der PPI-Einnahme haben, zur Säuremessung schicken, weil so viele Säuremessungen haben wir nicht im Angebot. Also mache ich es ein bisschen einfacher. Der Patient hat Sodbrennen, aber dazu hat er noch so klassisches Globusgefühl. Und auf die Frage, ob Stress eben die Beschwerden auslöst, sagt er, ja, das spürt er sehr, sehr häufig. Und die Situation ist ja auch irgendwie so ein bisschen alltäglich. Jochen, wie gehst denn du in der Situation um? Erzwingst du jetzt auch eine Säuremessung oder?
Ich wollte mich ja aus der Affäre ziehen und es zu Jochen schieben. Und das hast du jetzt gemacht. Vielen Dank. Jochen, du musst mich retten.
Ja, also das hängt natürlich von der Verfügbarkeit ab. Wenn man in einem Zentrum ist, wo man das zur Verfügung hat, macht man das natürlich ganz gerne. Wenn man das nicht selbst zur Verfügung hat und muss sich jemanden suchen, der das dann macht und daran scheitert, dann muss man eben auch nach anderen Lösungen suchen. Und ich persönlich muss schon sagen, dass ich da auch so ein bisschen bei Martin bin. Ich höre da nochmal genau hin. Und wenn man dann genauer nachfragt, dann ist Sodbrennen das eine Symptom, aber es kommen noch viele andere Probleme oft dazu. Wenn es mehr als 17 Symptome sind, ist es eine Somatisierungsstörung. Also das ist durchaus etwas, was dann doch relativ häufig ist. Ich habe für die Refluxpatienten habe ich auch so einen Fragebogen vorbereitet. Da sehe ich das immer schon auf den ersten Blick, wie viele Symptome da sind oder nicht. Und dann bin ich schon geneigt, diese Substanzen einzusetzen. Ich versuche das dann in aller Regel zunächst mal mit einer Kombination. Wenn Sie zum Beispiel Protonenpumpenhemmer haben und sagen, ein bisschen besser ist es geworden, dass ich dann zum Beispiel Amitriptylin zur Nacht dazugebe. Das ist schon etwas, was ich mache. Und ich bin auch völlig bei Martin, wenn die extraösophagealen Symptome, also die außerhalb der Speiseröhre, wie das Globusgefühl oder Räusperzwang oder ähnliche Dinge da im Vordergrund stehen, dann ist diese Form der Therapie für mich schon relativ naheliegend. Ideal wäre es schon, wenn man vorher die Diagnostik durchgeführt hätte, aber das geht an der Realität, glaube ich, leider für viele Patienten dann vorbei. Denn die Gruppe der Patienten, die solche Probleme haben, die ist ja nicht so ganz klein. Und gerade bei denen, die auf PPI nicht ansprechen, macht das 50% der Patienten aus, die funktionelles Sodbrennen haben oder hypersensitiven Ösophagus haben. Und die können wir nicht alle mit Diagnostik versorgen, sondern da müssen wir therapeutisch anderweitig eingreifen. Und da spricht aus meiner Sicht dann auch nicht viel dagegen, das zu tun, weil richtig erklärt sind diese Präparate im Allgemeinen ja auch gut verträglich. Und wenn sie gut wirksam sind, ist auch die Akzeptanz von den Patienten relativ groß. Die Frage, die sich mir immer stellt, ist, macht ihr das dann langfristig oder macht ihr das so, wie wir das bei Reizmagen, Reizdarm machen, erstmal zeitlich befristet?
Ich mache das in der Regel zeitlich befristet. Ich habe jetzt, ist gar nicht so lange her, einen Patienten gehabt, der ist zur Zweitmeinung zu mir gekommen von einem Chirurgen, aber nicht, weil der Chirurg ihn zu mir geschickt hat, sondern weil ihm das auch komisch vorkam. Der wollte ihn nämlich wegoperieren. Und als man dann eine gute Anamnese gemacht hat, was er alles gemacht hat und nicht geholfen hat, war schnell klar, da ist Reflux nicht das Hauptproblem. Und den habe ich auf Amitriptylin eingestellt, in so einer Dosis von etwa, also eingeschlichen, dann Dosis bis 50 Milligramm, gutes Ansprechen, aber dann auch wieder Reduktion, im Übrigen auch selbstständig durch den Patienten, dann so auf 30 Milligramm. Aber um jetzt deine Frage zu beantworten, ist es schon auch eine zeitlich befristete Therapie. Also wir haben dann nach einem halben Jahr Therapie dann auch das Amitriptylin wieder abgesetzt. Und dann muss man schauen, wie es dann weitergeht. Gibt es dann einen Rückfall der Beschwerden? Dann hat man ja vielleicht auch was, wo man weiß, es funktioniert, also kann ich auch wieder ansetzen. Aber es ist auf keinen Fall und sollte auf keinen Fall eine Dauertherapie sein, ist meine Sicht der Dinge. Aber ihr seid ja sowieso gar nicht heute auf meiner Seite, habe ich gemerkt. Martin, wie sieht's aus?
Ich bin auch auf deiner Seite. Also ich mache eine zeitliche Befristung und ich bin auch großer Freund von der Tropfenform, weil man das so schön eigenverantwortlich beim Amitriptylin dosieren kann. Und ich habe auch Patienten, denen ich Säureblocker und Amitriptylin gebe, weil sie sozusagen aus beiden was haben. Medizin ist einfach etwas wahnsinnig Individuelles. Ja. Wir haben heute ja unser Thema gehabt, gibt es Alternativen zum PPI? Ich glaube, wir haben sehr schön herausgearbeitet, der Säureblocker ist ein tolles Arzneimittel oder eine tolle Wirkstoffgruppe, aber wir haben genügend Alternativen, wo wir den Patienten, der Schwierigkeiten hat in der Akzeptanz der Therapieform oder in der Wirksamkeit der Therapieform oder auch in der Notwendigkeit der regelmäßigen Einnahme oder der unregelmäßigen Einnahme. Und da haben wir ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wir können den Reflux versuchen zu vermindern. Wir können die Acid Pocket behandeln. Wir können Säurebindung. Wir können Säurehemmung durchführen. Wir können die Schleimhaut schützen. Wir können den Patienten, wenn wir ihn nicht medikamentös einstellen können, zum Chirurgen schicken. Und wir können auch die Nerven schön behandeln. Ich glaube, das fasst eigentlich gut zusammen. Wir haben viele Optionen, aber wichtig ist, dass jeder Einzelne für sich und seine Situation identifiziert, was ist für mich das Geeignete und vielleicht auch ein bisschen ausprobiert, was ist für mich persönlich das Wirksamste. Ich glaube, da haben wir jetzt einiges zusammengefasst. Insofern, ich möchte mich ganz herzlich für euer Interesse bedanken, dass ihr uns heute zugehört habt. Unser Thema war, gibt es Alternativen zum PPI? Und wir haben doch einige herausgefunden und wir freuen uns drauf, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid zu unserer nächsten Folge von der Verdauungscouch. Der Podcast Die Verdauungscouch ist auf allen üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Abonniert uns einfach und liked uns, um keine Folge zu verpassen und hinterlasst gerne eine Bewertung. Wenn ihr uns Gedanken mitteilen wollt oder Themenvorschläge für weitere Folgen habt, dann könnt ihr dies gerne auf unserer Webpage unter www.verdauungscouch-podcast.de hinterlassen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bleibt gesund und denkt dran, eine gute Verdauung, die beginnt im Kopf.